Das ist ja ein Unterschied, ob ich jemand eine Plombe reinmache,
ja,
oder ob ich die Zähne aufhellen lasse, oder?
Super, das ist der Klassiker, ja. Warum? In der Umsatzsteuer ist alles, was einen therapeutischen Zweck hat, was eine Heilbehandlung ist, von der Diagnose über die Operation bis zur Nachbehandlung, ist Umsatzsteuer befreit. Aber, und gerade beim Bleaching ist es jetzt das Thema, beim Bleaching ist es ja, und da kann man diskutieren, wann ist es eine Heilbehandlung? Dem Grunde nach nehme ich ja Zahnsubstanz weg, ist ja abrasiv. Ja? Ich nehme ja Zahnschmelz weg, was ja eigentlich gegen die Gesundheit ist des Zahnes, muss man sagen. Weil irgendwann, wenn ich zu wegnehme, ist der Zahn einfach, da bin ich bei der Wurzel, ja, im Extremfall.
Ja.
Aber da ist jetzt natürlich, und das ist bei einigen Betriebsprüfungen schon Thema gewesen, wo man sagt, gerade bei Zahnschmuck oder bei Bleaching, wenn man dann sagt, 5 Stufen heller, ist irgendwann mal keine Heilbehandlung. Allerdings, nicht jedes Bleaching ist keine Heilbehandlung.
Ärztliche Leistungen sind grundsätzlich umsatzsteuerfrei. Das hören wir oft. Aber ganz so einfach ist es leider nicht. Und da sollte man ganz ein besonderes Auge gerade zu Beginn in der Gründungsphase drauf haben. Nämlich bei Zusatzleistungen wie Schönheitsthemen, Vermietungen oder Kooperationen lauern nämlich echte Steuerfallen für Ärztinnen und Ärzte. Und heute haben wir uns das zu unserem Thema gemacht. Wir wollen mit den Mythen aufräumen und deshalb freut es mich ganz besonders, dass sich heute auch wieder Magister Johannes Brillinger, Steuerberater bei Leitner Leitner, die Zeit dafür genommen hat. Herzlich willkommen und danke für deine Zeit.
Gerne, Stefanie, vielen Dank. Ja.
Also ganz grundsätzlich, sind ärztliche Leistungen umsatzsteuerfrei?
Genau, da gibt es diese Grundregel, die du eh schon angesprochen hast. Alles, was einem therapeutischen Zweck dient, was Heilbehandlung ist, ist umsatzsteuerfrei. Und deswegen ist es ja auch zutreffend, dass so landläufig die Regel ist, naja, die Umsatzsteuer tangiert den Arzt eigentlich relativ wenig, weil ja ohnehin die Heilbehandlungen steuerbefreit sind. Aber, und da lohnt sich jetzt wirklich näher hinzusehen, gerade in der Gründungsphase ist es wichtig, die Umsatzsteuer mitzudenken. Warum? Wenn Ärzte eine Ordination eröffnen, werden sie im Regelfall eine Räumlichkeit brauchen. Das heißt, wenn sie etwas im Eigentum haben, ist es schön, die meisten mieten allerdings an. Das heißt, sie müssen sich auf der Suche nach einem Vermieter begeben. Und da ist es jetzt wichtig zu wissen, für den Vermieter ist ein Arzt jetzt aus umsatzsteuerlicher Sicht nicht super optimal. Warum? Er verliert dadurch den Vorsteuerabzug. Ja? Das heißt, der Vermieter verliert den Vorsteuerabzug, weil der Arzt seinerseits steuerbefreit ist. Ja? Das heißt, für den Vermieter bedeutet ein Arzt, dass Investitionen für ihn um 20% teurer werden.
Also das heißt, der Vermieter renoviert was in der Ordination, ein Waschbecken, und kann sich davon die Umsatzsteuer nicht zurückholen.
Der renoviert, baut um oder sonstige Themen, und der kann von diesen Bauleistungen, kann er sich 20% Umsatzsteuer vom Finanzamt zurückholen. Also das heißt, wenn die Rechnung 100.000 Euro sind, dann zahlt er ja 120.000, weil 20.000 Umsatzsteuer drauf sind. Die 20.000 kann er sich im Regelfall vom Finanzamt zurückholen, sodass ihn das nur 100.000 kostet. Aber wenn ein Arzt Mieter wird, verliert er den Vorsteuerabzug. Und das heißt, es kostet ihn 20.000 Euro mehr, diese Investition.
Okay.
Und aus diesem Grund wird der Vermieter versuchen, diese Kostennachteile dem Arzt weiterzugeben und eine entsprechende Klausel in den Mietvertrag aufzunehmen. Und da gibt es eben jetzt gute und schlechte Klauseln. Und natürlich wird der Vermieter versuchen, eine für ihn möglichst günstige Klausel aufzunehmen, die beispielsweise lautet, dass der Arzt den Vermieter von künftigen Vorsteuerschäden schadlos hält. Also das heißt, im Extremfall könnte dann der Vermieter alle Vorsteuerschäden anteilig zur Ordinationsgröße, also wenn da dort andere drin sind, halt nur im Ausmaß der Quadratmeter zur Gesamtimmobilie, weiterreichen. Aber für den Arzt bedeutet das ein unkalkulierbares Risiko. Ja, denn selbst wenn man sagt, naja, ich miete mich jetzt ein in ein komplett neues Gebäude, wo alles tiptop renoviert ist, wo lange mal den Vermieter keine Investitionen treffen werden, wer weiß, ob nicht irgendwann mal ein Sturm kommt, das Dach abdeckt und dann haben wir das Drama. Das heißt, wir sind dort in einem Bereich, der dann nicht kalkulierbar ist, weil ich muss ja als Arzt meine Preise und meine Leistungen so anbieten, dass ich jetzt nicht allfällige Unwegsamkeiten, die am Gebäude entstehen, die das Dach abdecken und sonstige Schäden, Explosionen, sonstige, das eh nicht kommen kann, einkalkulieren, weil dann kann ich einfach schlichtweg meine Stundenlohn nicht anbieten. Deswegen wäre es wichtig, in diesem Mietvertrag eine Klausel aufzunehmen, wo man beispielsweise sagt, auf die monatliche Miete kommt ein Fixbetrag drauf, ja, der aber kalkulierbar ist, damit der Kostenfaktor immer gleich ist, und den kann ich in meine Preisgestaltung reinnehmen und weitergeben. Ja. Mhm. Und da gibt es dann auch schon ein Gefühl, das muss gar nicht zu viel mehr sein, weil oft sagen sie, sind zufrieden, wenn sie 20% mehr Miete bekommen. Mhm. Ja. Also da kann man dann oft gut verhandeln, aber wirklich fatal wäre es, zu sagen, okay, die Räumlichkeit ist schön, alles super, super, unterschreiben wir, und wir lesen nicht Punkt 12 des Vertrages oder noch weiter hinten, wo dann drin steht, naja, der Arzt hält den Vermieter vor allen Vorsteuerschäden klaglos. Wie gesagt, dann viel Glück, hoffentlich wird das Dach nicht abgedeckt und dergleichen. Mhm. Da sollte man aufpassen, und das ist auch Job, hier die Klauseln zu entschärfen. Mhm. Und das machen wir, ich sage jetzt mal, in 5 von 10 Fällen, wo wir den Vertrag lesen, mhm, haben wir Anpassungsbedarf.
Also bei euch würde das so abläufen, ein Gründer lässt sich bei euch eben beraten, nimmt irgendwann den Mietvertrag mit, ja, ihr gebt es in den Juristen oder?
Ja, die Steuerklausel können wir auch durchlesen. Ja. Aber wie gesagt, wir verlangen, dass er den Vertrag uns schickt.
Spannend. Ja, und jetzt gibt es jetzt nicht nur die Seite, dass ein Arzt, eine Ärztin hat natürlich einerseits die meistens Miete zu zahlen, aber andererseits ist es natürlich auch möglich, dass diese als Vermieter Kooperationen auftreten können, also sich weitere Ärzte einmieten. Wo sind denn da die Punkte, wo man ganz besonders aufpassen muss?
Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil es ja oft so ist, man nimmt sich die Räumlichkeit am Beginn zu groß, wenn man sagt, wachsen kann man immer noch. Und wenn ich jetzt klein bin, ist eher das Problem, dass ich dann nicht reinwachsen kann. Und da habe ich das Thema, dass dann gerade in der Beginnphase, wenn der Umsatz noch nicht angelaufen ist, man vielleicht einzelne Räumlichkeiten weitervermietet. Mhm. Da habe ich insofern kein Problem, wenn ich das an einen Arzt weitervermiete und zu Selbstkosten weitervermiete, dann fällt das auch unter die Umsatzsteuerbefreiung, also unter diese Heilbehandlungsbefreiung. Mhm. Ja, da kann ich quasi ohne Umsatzsteuer weitervermieten. Mhm. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel an jemanden vermiete, sage ich jetzt mal an einen Fotografen oder einen Gewerblichen, dann wäre das dem Grunde nach umsatzsteuerpflichtig, wenn ich gewisse Grenzen überschreite.
Wo liegen da die Grenzen?
Bei 55.000 okay. Euro.
Aber bei der Miete oder beim Umsatz?
Bei der Umsatz, Jahresumsatz praktisch, aus der Vermietung. Mhm. Aber wenn jemand zum Beispiel von der Oma schon was geerbt hat und dann privat eine Wohnung vermietet, dann zählt das halt schon dazu. Und irgendwann kommt man über die 55.000 wahrscheinlich dann drüber. Mhm. Und das Tückische ist das, dass dann oft diese Abgrenzung, welche Mieter befreit wären, nicht so leicht rauslesbar ist. Mhm. Beispielsweise ein Heilmasseur wäre auch noch befreit, ein Sportmasseur schon nicht mehr.
Weil der ist ja gewerblicher Masseur.
Genau, der gewerblich ist.
Ja. Okay. Und Kosmetikerin logischerweise auch nicht. Ja, spannend. Also da muss man aufpassen. Dann gibt es ja aber auch noch bei den Leistungen, die man in der Ordination anbietet, Unterschiede. Machen wir mal ein Beispiel einer Zahnarztpraxis. Ist ja ein Unterschied, ob ich jemanden eine Plombe reinmache oder ob ich die Zähne aufhellen lasse, oder?
Super, das ist der Klassiker, ja. Warum? In der Umsatzsteuer ist alles, was einen therapeutischen Zweck hat, was eine Heilbehandlung ist, von der Diagnose über die Operation bis zur Nachbehandlung, ist Umsatzsteuer befreit. Mhm. Aber, und gerade beim Bleaching ist es jetzt das Thema, beim Bleaching ist es ja, und da kann man diskutieren, wann ist es eine Heilbehandlung? Mhm. Dem Grunde nach nehme ich ja Zahnsubstanz weg, ist ja abrasiv. Ja? Ich nehme ja Zahnschmelz weg, was ja eigentlich gegen die Gesundheit ist des Zahnes, muss man sagen, weil irgendwann, wenn ich zu wegnehme, ist der Zahn einfach, da bin ich bei der Wurzel, im Extremfall.
Ja, okay.
Aber
so kurz fürs Geschäft, weil irgendwann muss man dann die Dritten wahrscheinlich einfach
Aber da ist jetzt natürlich, und das ist bei einigen Betriebsprüfungen schon Thema gewesen, wo man sagt, gerade bei Zahnschmuck oder bei Bleaching, wenn man dann sagt, 5 Stufen heller, ist irgendwann mal keine Heilbehandlung. Mhm. Allerdings, nicht jedes Bleaching ist keine Heilbehandlung. Warum? Mhm. Wenn ich eine Brückenkonstruktion einbaue, dann muss ich ja mal die umliegenden Zähne aus den Helligkeitstönen der Brücke anpassen. Das heißt, da könnte ich dann schon schauen, dass ich die anliegenden Zähne quasi der Brückenkonstruktion farblich annähere. Das wäre wieder Heilbehandlung. Ja, also das heißt, da gibt es dann einfach differenzierende.
Aber grundsätzlich kann man ja trotzdem sagen, dass in einer Zahnarztpraxis oder auch in manchen anderen Ordinationen einfach zu den Heilleistungen eben auch Schönheitsleistungen, nennen wir es so, gemacht werden. Und das kann man ja machen, wenn man weiß, wie.
So ist es.
Und wie wird das dann eben ablaufen? Braucht man dann einen zweiten einen zweiten ein zweites Unternehmen oder wie macht man das?
Genau, also es ist so, idealerweise bespricht man das mit dem Klienten im Jahresgespräch und fragt ihn, du, wie hoch ist denn der Anteil der Bleaching-Leistungen ungefähr, kommen wir über die 55.000 drüber oder nicht? Wenn er sagt, das haben wir erst bei 30.000 Euro, gut, dann ist es nichts. Wichtig ist, dass man das dann in Wahrheit mitnimmt, nämlich insbesondere dann, wenn man sich der Schwelle nähert. Ja?
Okay.
Und wenn der sagt, okay, kann schon sein, dass wir heuer 70.000 machen, dann sage ich, okay, bitte dann vielleicht dann Rechnungskreis oder irgendwie sollten wir es dann checken, weil es könnte sich dann das Steuersetup ändern, weil irgendwann müssen wir vielleicht dann Umsatzsteuervoranmeldungen einreichen und nicht nur die Einkommensteuererklärung. Ja. Also das wäre dann wichtig, wie man es dann einfach organisatorisch einfängt, dass man das rechtzeitig, sage ich mal, erkennt.
Softwareseitig stehen wir da natürlich genau. sehr
ich
gerne.
Ich wollte gerade sagen, ich habe da Lösungen, die wichtig sind. Ich meine, vielleicht ein Beispiel, diese Heilbehandlungen, die sind total unterschiedlich von Arzt zu Arzt. Ja, natürlich treffen sie jetzt an Schönheitschirurgen häufiger. Ja. Und da haben wir wirklich auch Fälle, die einfach, strittig sind momentan, also das gerade bei der Fettabsaugung. Bei der Fettabsaugung ist zum Beispiel ein Thema, diese Lipödem-Behandlungen, die zahlt die Krankenversicherung erst ab Klasse 3, also ab hier gibt es unterschiedliche Stufen, Klasse 3 sind die härteren Fälle, Stufe 1 und 2 zahlt sie nicht. Ja, und da sagt dann die Steuerverwaltung oft, naja, wenn es die SV nicht erstattet, ist keine Heilbehandlung. Was aber Blödsinn ist, und da sind wir auch da haben wir auch schon eine Gegenposition in Rechtsmittelverfahren, super. Wo wir sagen, naja, wenn es einen Krankheitswert hat, dann kann es nicht auf die Erstattungsfähigkeit in der SV ankommen, weil die SV arbeitet auch nach Wirtschaftlichkeitskriterium. Das heißt, das sind dann gewisse Heilbehandlungen, nur weil es teurer sind, ausgenommen, nicht erstattungsfähig, aber sie sind trotzdem eine Heilbehandlung, weil es der Gesundheit dienen. Mhm. Ja, und wie gesagt, auch Stufe 1 und 2 hätte beispielsweise nach WHO ein Krankheitsbild.
Ja.
Und da kann man dann schon einmal sagen, okay, da gibt man Kontra.
Okay.
Und das wäre auch beispielsweise ein Thema bei den Heilbehandlungen, haben wir jetzt öfter gesehen, Tauglichkeitstests von Ärzten, ja, Tauglichkeitsuntersuchungen. Da kommt dann oft das Argument von der Finanzverwaltung, na bitte, bei der Tauglichkeitsuntersuchung wird ein Gesunder untersucht. Mhm. Ja, was ist denn da eine Heilbehandlung? Und da ist wichtig zu wissen, dieser Heilbehandlungsbegriff ist europarechtlich determiniert und gibt es auch her, dass man sagt, den Menschen vor gesundheitsgefährdenden Leistungen zu schützen. Und ein Tauglichkeitstest, der darauf abzielt, zu ermitteln, wann kommt derjenige in den roten Bereich, wo es dann irgendwann mal gesundheitsschädlich wird. Diese Schwelle zu erkennen, diese Schwelle zu definieren, ist auch ein therapeutischer Ansatz. Ja? Weil den darf ich dann bei gewissen Einsatzgebieten nicht reinnehmen. Ja? Also die Ermittlung der Schwelle, wann kommt der in den roten Bereich, schützt ihn, dass er dann Nachteile bekommt, wenn er ihn überschreitet. Und dann wäre ein Tauglichkeitstest nach europarechtlicher Diktion schon eine Heilbehandlung. Und da sind wir auch in vielen Bereichen eine gegenteilige Auffassung von der Finanz. Und das streiten wir uns gerade aus, aber da sind wir zuversichtlich, recht zu bekommen.
Total toll, was du da machst. Also wirklich super, vor allem auch dieses Wissen zu haben. Also wirklich super. Das ist ein richtiger Mehrwert für eure Klienten. Also Wahnsinn. Das habe ich gar nicht gewusst, was sie da alles tut im Hintergrund.
Ja, man muss halt immer die Argumente, die man bekommt, tiefer anschauen.
Ja.
Und wie gesagt, beim Tauglichkeitstest, ja, das ist halt einfach so, ich kann nicht sagen, der untersucht seinen Gesunden.
Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, wir sind schon wieder beim Ende, Johannes. Und jetzt würde es mich noch interessieren und ich glaube auch die meisten Hörerinnen und Hörer, was ist denn der größte Umsatzsteuerirrtum deiner Meinung nach, den Ärzte immer noch haben?
Ja, das Thema ist, die UST wird unterschätzt, weil wir ganz blöde Themen haben, wenn wir es nachverrechnen müssen. Ja. Wenn jetzt beispielsweise die Finanzverwaltung sagt, ihr hättet jetzt eigentlich schon die 55.000 überschritten oder ihr habt jetzt zu Unrecht eine Heilbehandlung angenommen, dann hat man ja den Patienten oft gar nicht mehr im Haus. Ja. Der hat eine Rechnung bekommen mit 0% und alles, was jetzt nachgefordert wird, das trifft den Arzt. Das heißt, ich kann die kompletten 20% kann ich jetzt aus eigener Tasche praktisch zahlen und die Frage, ob ich mich regressieren kann am Kunden, ja, im Regelfall wohl nicht. Und 20%, wenn man sich nur vorstellt, dass die Marge von Ärzten zwischen 20% und 35% liegt, da ist dann die ganze oder ein Großteil der Gewinnmarge weg. Deswegen zahlt es sich aus, bei der Umsatzsteuer sich das im Vorfeld anzuschauen, weil die Geschichten können wirklich teuer werden, wenn man Fehler macht.
Das heißt, ich kann eigentlich zum Schluss zusammenfassen, Unwissen schützt leider nicht vor
Steuernachforderungen.
Ja.
Ja.
Ja, Johannes, herzlichen Dank und wirklich ein ganz, ganz spannender Einblick in so ein langweiliges Thema, unter Anführungszeichen. Ich habe gar nicht gewusst, was da einfach alles dazugehört. Danke dafür.
Super, gerne.